Sie hören den Kurier.
Nachspielzeit, der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
Gestern hat Österreich in Bukarest gegen die Ukraine 1:0 gewonnen. Und damit sind wir zum ersten Mal bei einer EM-Runde in der K.O.-Phase. Die Freude ist groß bei uns allen. Unsere Gäste heute sind Heinrich Dorner, Sportlandesrat im Burgenland und ORF-Moderatorin Alina Zellhofer. Die perfekte Besetzung, um den gestrigen Abend noch einmal Revue passieren zu lassen. Unser Experte Muhammed Akgüniz ist auch schon da. Schönen Mittag an alle, die bei der Nachspielzeit im Euro-Stammtisch des Kurier dabei sind und auch alle, die via Nachspielzeit-Podcast mit dabei sind. Alina, schön, dass du da bist.
Hallo.
Im Unterschied zum ORF heute mal auf der anderen Seite. Ist das aufregend?
Ganz ungewohnt und ehrlicherweise ist es auf dieser Seite fast ein bisschen, bin ich ein bisschen nervöser.
Ja, weil du hast die Fäden nicht in der Hand, die habe ich in der Hand.
So ist es.
Aber es ist ja sehr gemütlich und wir sind bei einem Stammtisch. Ihr dürft trinken, ihr dürft essen. Bei uns ist es sehr gemütlich. Also man braucht nicht nervös sein. Für dich ist das ja auch gerade ziemlich stressig, oder? So eine Euro, das ist ja schon mal was anderes als dein Sportalltag normalerweise, was hat sich denn verändert?
Es ist definitiv momentan eine hochintensive Arbeitsphase. Also es geht tatsächlich von Montag bis Sonntag, von früh bis spät durch. Es ist ja nicht nur die Zeit, die man tatsächlich am Sender verbringt, im Studio sitzt, sondern auch die Vorbereitungszeit, die man braucht, um sich mit den jeweiligen Teams auseinanderzusetzen. Man muss natürlich auch im Auge haben, wie laufen die anderen Spiele, wo man nicht selbst präsentiert, welche Ergebnisse gibt es da, welche Leistungen. Also es ist eigentlich fast rund um die Uhr Fußball momentan, aber das ist ja irgendwie auch schön.
Ja, und so ein Ereignis hat ja auch einmal ein Ende auch wieder, weil so nach dem Finale ist alles wieder vorbei. Wobei, dann fangen die Olympischen Spiele gleich mal an. Also es bleibt spannend. Aber ihr kennt einander, oder? Weil der Papa war Trainer, als du bei der Rapid warst.
Ja, genau, ja. Damals ist ja der Josef Hickersberger zum Nationalteam gewechselt und der Georg Zellhofer ist dann bei uns als Trainer engagiert worden. Wir haben auch eine ganz lustige Anekdote im Sommerurlaub, steige aus dem Flieger, komme ins Hotel und wer steht da?
Der Trainer.
Ich habe auch ein schönes Foto mitgebracht, jetzt weiß ich nicht, wo ich das hing, aber es war wirklich schön. Wir haben dann gemeinsam auch eine gemeinsame Erinnerung noch auf ein Foto.
Aber man ist schon ein bisschen unentspannter, wenn der Trainer
sagt, ist natürlich ein bisschen anders. Ist schon ein bisschen anders. Aber da ist auch der Alex noch oben, der jetzt der Trainer bei der Vienna ist.
Der Bruder.
Wir sind noch im jungen Alter, das ist mittlerweile 15 Jahre her.
Yes. Aber du warst nicht mit Mohammed auf Urlaub.
Ich war damals nicht mit auf Urlaub, aber ich stelle mir es auch nicht so entspannend vor, wenn man mit dem Chef auf Urlaub ist.
auf keiner Seite. Wir sind ja bei einem Stammtisch. Wo hast du denn geschaut gestern das Spiel?
Zu Hause, ganz gemütlich mit meinen Burschen, die Zwillinge, 6 Jahre. Ich versuche dich gerade ein bisschen in die Fußballwelt reinzuholen.
Reinzuzwingen.
90 Minuten sind sehr lange, aber sie waren begeistert dabei und war sehr gemütlich, auf gemütlicher Basis sozusagen.
Ukraine gegen Österreich in Bukarest. Apropos Bukarest. In der Stadt wurde gestern gefeiert von Fans aus beiden Lagern, einfach aus dem Grund, weil man feiern durfte.
Ja, noch einmal hallo und liebe Grüße aus Bukarest nach einer definitiv viel zu kurzen Nacht nach dem Aufstieg ins Achtelfinale. Die Fans hier in der Innenstadt, sie haben dieses historische Ereignis gefeiert, ausgelassen, aber nicht exzessiv, denn Schlusspfiff war wieder um Mitternacht, da gilt ja dann die Ausgangssperre, da mussten alle Lokale wieder zusperren. Man hat sich dann wieder zurückgezogen, die Fans haben dann angestoßen in den Hotelbars und in den Hotellobbys, also ja, das Bier ist durchaus geflossen, kann man sagen. Und auch unmittelbar nach dem Schlusspfiff im Stadion haben die Fans noch rund eine halbe Stunde die Mannschaft gefeiert. Also die Stimmung war wirklich ausgelassen und sehr gut.
Es ist unglaublich, oder? Österreich ist in einem Achtelfinale bei einer Euro. Das gab es noch nie. Und auch bei einer Weltmeisterschaft ist es schon eine Zeit lang her, dass man in eine K.O.-Phase gekommen ist. Das war 1954. Der Abend in Bukarest hat großartig begonnen. Marko Arnautović in der Anfangsformation, ebenso wie Florian Grillitsch. Der hat sich ja da so ein bisschen rein reklamiert und recht hat er gehabt, weil er hat großartig gespielt, ist dann Man of the Match geworden. Und was uns überrascht hat, oder überrascht, es war nichts mit auf Unentschieden spielen, oder? Von vornherein Vollgas. Habt ihr damit gerechnet, dass es vielleicht auf ein X irgendwie geht?
Nein, weil ich denke, dass das im Fußball immer schief geht. Man muss auf Sieg spielen. Das ist sozusagen das Gen des Fußballs, dass man ja gewinnen will. Es war auch gut so, dass sie sich so ausgerichtet haben. Und ja, hat alles funktioniert. Auch die Umstellung hat funktioniert. Und wie es der Trainer auch nach dem Spiel gesagt hat, schwer etwas zu finden, was gestern nicht funktioniert hat, bis auf die Chancenauswertung. Die kann man möglicherweise kritisieren.
Hast du damit gerechnet, so Vollgas Österreich?
Ich war ehrlicherweise schon ein bisschen überrascht, wie viele Chancen sich auch aufgetan haben, wie viele Chancen die Ukraine auch zugelassen haben, dass wir da vom Tempo, von der Art und Weise, wie wir uns diese Chancen herausgespielt haben, aufgetreten sind. Ja, man hätte natürlich sich ein bisschen einen komfortableren Vorsprung schon herausspielen können in der ersten Hälfte, wenn man was suchen will, aber das ist Jammern auf hohem Niveau und ich finde gerade die ersten 45 Spielminuten waren sehr mitreißend.
1:0 nach 20 Minuten durch Christoph Baumgartner nach einer Ecke von David Alaba. Baumgartner mit der Sohle, oder? Wird das die Sohle von Bukarest dann?
Ja, ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich, aber in so einer Situation, wo es relativ eng ist im Strafraum, nach einer Standardsituation, versucht man mit irgendeinem Körperteil noch den Ball irgendwie ins Tor zu lenken. Und diesmal war es die Sohle. Es passiert auch mal, dass man mit der Schulter, mit dem Oberkörper, mit dem Oberschenkel, und diesmal war es halt die Sohle.
Bleibt so. Der Spitz von Izmir und die Sohle von Bukarest. Mein Gott. Er musste aber gleich danach raus. Also er ist vorher mit dem Kopf zusammengestoßen mit einem anderen Spieler, mit einem Ukrainer. Und dann kam Alessandro Stöpp. Wie schwer ist das, wenn man nach so kurzer Zeit, wo man ja noch nicht aufgewärmt ist, wo man noch nicht damit rechnet, als Startspieler rein muss? Was denkt ihr?
Also ich glaube, dass die alle so vorbereitet sind und auch so in das Match gehen, dass sie wirklich jederzeit einsatzbereit sind. Die lauern ja irgendwo auch auf ihre Chance. Und gerade in so einem wichtigen Spiel, glaube ich, muss man allzeit bereit sein. Und da setze ich das voraus. Und ich glaube, das hat Alessandro Schöpf dann auch gezeigt. Er hat
super gemacht.
Recht schnell dann auch eingefunden.
Von 0 auf 100 trotzdem. In der Pause geht man aufwärmen, aber so.
Nein, also es wird schon vor dem Spiel auch ein gemeinsames Aufwärmen statt. Kurzes Aufwärmen für die Spieler, die nicht von Anfang an spielen, und ein intensiveres Aufwärmen für die Spieler, die beginnen. Es kommt ja noch hinzu, dass dieser Zusammenstoß schon vorher war.
Das heißt, vor dem Tor.
Genau, Baumgartner hat ja schon vorher gesagt, dass er sich nicht mehr so gut fühlt. Mhm. Ja, das heißt, es war schon ein Zeichen nach außen. Und da hat der Trainer schon gewusst, da kann was passieren, und hat natürlich hier Schöpf schon zum Aufwärmen geschickt. Das heißt, so unvorbereitet ist er natürlich nicht reingegangen. Das Einzige ist natürlich, es ist nicht üblich, dass man in der ersten Halbzeit eingewechselt wird. Das ist vielleicht die einzige Überraschung, aber sonst, wie gesagt, also die sind schon vorbereitet.
Christoph Baumgartner hat gesagt, ihm hat ordentlich der Schädel gebrummt. Man hat es auch gesehen, es war so eine richtige Beule. Wird das wieder bis Samstag?
Davon gehe ich aus. Und ich glaube, wenn man mal die Chance hat, in einem Achtelfinale gegen Italien im Wembley-Stadion, dann wird das Kopfweh wahrscheinlich heute schon wieder vorbei sein. Ich wünsche es ihm zumindest, aber der wird schon reinbeißen. Ich glaube, so eine Chance bekommt man nicht alle Tage. So gesehen, glaube ich, kann man sich mental über das Kopfweh hindurch beißen und mal schauen, wie der Trainer aufstellt. Aber ich gehe davon aus, dass er, wenn er fit ist,
wenn er fit ist, wieder dabei sein. Also ich habe mit seiner Freundin noch geschrieben, sie war ja auch da, Freundin von Christoph Baumgartner, Sandy Sobotka, und sie war da. Ich habe geschrieben, ich freue mich so für euch und hoffentlich ist alles in Ordnung. Und sie hat dann auch, es geht in den Umständen entsprechend gut. Aber ich glaube, so beim Interview ist ihm noch nicht ganz so gut gegangen, oder? Es hat nur ein bisschen.
Ja, ich glaube, es muss das Ganze auch einmal ein bisschen sacken, weil der war ja wirklich in einem Wechselbad der Gefühle. Ja. Die Verletzung auf der einen Seite, dann wahrscheinlich das Adrenalin, das ordentlich gepumpt hat nach dem Tor. Bin mir auch nicht sicher, ob vielleicht die Hitze und die Luftfeuchtigkeit da auch noch ein bisschen mitgespielt haben, dass da der Kreislauf gestern auch angeknackst war. Aber bis Samstag, ich glaube, das geht sich aus.
Mit der Luftfeuchtigkeit kann ich wirklich bestätigen, aus Erfahrung. Wenn es vor dem Spiel regnet und dann geht die Sonne auf und dieses Stadion ist so eng, es dampft herinnen, man glaubt, man erstickt drinnen beim Laufen. Also es ist wirklich so, dass, und das Spiel war ja sehr intensiv, und man glaubt, man ist in einem Dampfbad drin und kriegt keine Luft herinnen. Jeder springt und jeder Lauf tut weh. Und da kann ich wirklich sagen, also Hut ab vor der Leistung, vor allem erste Halbzeit.
Ja, zweite Hälfte hat man dann gemerkt, ja,
dass die Kräfte ein bisschen schwinden. Genau, dass die Kräfte ein bisschen schwinden, weil, wie gesagt, es war sehr, sehr intensiv. Aber das hat man auch auf der anderen Seite gesehen. Also die haben ja dann einfachste Bälle aus 5 Metern nicht mehr an den Mann gebracht.
Alle.
Da leidet halt dann die Technik drunter, wenn man dann so müde ist und die einfachsten Dinge funktionieren dann nicht. Also man hat schon gesehen, was das für ein Aufwand war gestern.
Aber es war ja trotzdem so, dass wir zum ersten Mal so gespielt haben, wie wir das eigentlich alle erhofft haben, oder? Also wir kennen ja diese Spiele alle. Die spielen in der deutschen Bundesliga, die spielen international ganz viele Spiele. Was die können, wissen wir ja. Wir kennen ja jeden Einzelnen ganz genau. Und trotzdem hat es bis jetzt nicht so geklappt. Weder in der Vorbereitung, es hat schon gegen Dänemark begonnen, in der WM-Qualifikation, bei den Vorbereitungsspielen schon gar nicht. Auch gegen Nordmazedonien. Gut, damals war gewonnen, aber es war trotzdem nicht so. Und jetzt plötzlich, die Bässe sind angekommen. Man hat zweite Bälle gewonnen. Okay, wir haben von Dreier- auf Viererkette umgestellt, aber das war ja nicht immer der Grund. Also,
es gibt schon sehr viele Gründe, warum man an einem Spiel die Leistungsfähigkeit nicht abrufen kann. Also begonnen von, du hast jetzt taktische Dinge angesprochen, Umstellung, Vierer-Dreier-Kette, ob man gut vorbereitet ist auf den Gegner oder nicht. Es gibt mentale Dinge, wie gehe ich in das Spiel, wie viel Druck habe ich, schaffe ich es wirklich alles abzurufen. Es gibt nebenbei diese ganzen Dinge, was wir jetzt vorhin angesprochen haben, Wetter, wie heiß ist es, wie intensiv wird das Spiel. All diese Dinge spielen eine Rolle. Und gestern ist sehr viel zusammengekommen und man muss wirklich auch da der Mannschaft gratulieren, dass sie gerade in seinem Druckmoment, wo es wirklich um alles geht und wo alle nur mehr erwarten, dass es hoffentlich gut läuft, dass dann man wirklich doch diese Performance dann bringen kann.
Die Erleichterung war ja groß und war auch sehr zu spüren, oder?
Ja, ich habe gestern ehrlicherweise so ein bisschen einen Flashback gehabt an die Euro 2016. Ich war damals ja in Frankreich und habe mir dann wirklich gedacht, die hätten ja damals schon das Zeug dazu gehabt, absolut, diese Gruppenphase zu überstehen. Und das war extrem bitter. Da ist nichts gelaufen, da hat nichts zusammengepasst. Da war irgendwie das Spielglück nicht auf unserer Seite. Dann hat es stimmungstechnisch sich in eine Richtung entwickelt, die man sich nicht wünscht bei einem großen Ereignis. Und ich habe mir dann gestern gedacht, es kann ja nicht sein, dass das jetzt wieder so läuft. Und irgendwie war es dann so dieses Aha-Gefühl, es geht ja doch. Und
aber gleich einmal, oder?
Gleich einmal, ja. Das war gleich zu Beginn. Man hat es gleich am Anfang gemerkt, wie sie gestartet sind in diese Partie, dass da alle voll am Platz waren bei der Sache. Und man hat dann irgendwie das Gefühl gehabt, das Momentum passt, das läuft jetzt in die richtige Richtung. Und irgendwie ist das auch total schön, dass sie sich jetzt dafür belohnen, für das, was sie sich erarbeitet haben. Weil dieses Spiel gegen Italien im Achtelfinale in London, das ist ja ein Geschenk eigentlich für einen jeden Fußballer.
Ein historisches Ereignis auf jeden Fall. Weißt du, was 2016, warum da die Stimmung dann so gekippt ist? Waren das nur die Ergebnisse? War das, dass sie das so abgeschottet waren? Weil jetzt sind sie, oder ist man jetzt einfach gewohnt, dass man abgeschottet ist?
War schwierig zu beurteilen von außen. Ich habe jetzt den Einblick nicht, was tatsächlich in der Mannschaft damals passiert ist, aber es waren einfach, glaube ich, viele Faktoren, die dann zusammengespielt haben. Vielleicht war es die große Erwartungshaltung auch von uns allen.
Das ist ein Druck.
Der Druck war sicher immens zum damaligen Zeitpunkt, viel größer als heuer. Damals haben wir ja geglaubt, na, Achtelfinale ist das Minimum und dann geht's weiter. Heuer war, glaube ich, die Erwartungshaltung bei den Fans, bei den Medien gedämpfter, vielleicht auch aufgrund der Ereignisse, die in den letzten Wochen und Monaten stattgefunden haben. Und vielleicht hat das ein bisschen einfacher gemacht.
Wir sind auf jeden Fall überglücklich, dass wir jetzt als Gruppenzweiter fix im Achtelfinale sind und nicht mehr rechnen müssen, oder? Weil das ist schon zart, wenn man da im Trainingslager womöglich sitzen muss und sich jedes Spiel anschaut und immer bitte, die eine soll verlieren, weil wir müssen dann noch ins Achtelfinale, oder?
Ja, absolut. Also ich denke, viele sind gesessen und haben die Tabelle der Gruppendritten sich angesehen und haben versucht auszurechnen, was benötigen wir. Ich nehme es so lieber. Ja. Wir wissen, dass wir durch sind. Ich glaube, niemand will jetzt Gruppendritter sein und rechnen müssen. Sehr schön.
Bist du so der volle Fußballfan? Also warst du auch schon einmal dabei bei so einem Großereignis?
Bei einem Großereignis nicht. Also ich bin, Fußball ist meine große Leidenschaft. Ja, habe früher lange gespielt. War eigentlich eher in den Rapidstadien zu finden. Habe den Herrn neben mir sehr gerne zugesehen. Das ist die große Leidenschaft. War auch Obmann eines Vereins bei mir zu Hause in einem burgenländischen Dorf, wo das Fußballspiel natürlich immer auch an vorderster Stelle steht, aber viele andere Punkte da noch genauso wichtig sind, das gesellschaftliche Leben etc. etc. Also so gesehen hat der Fußball schon mein ganzes Leben auch geprägt. Ja.
Und plötzlich hat dann Franco Foda alles wieder richtig gemacht, oder? Das ist oft so beim Trainer. Ich meine, du weißt das auch von zu Hause. Der Papa-Trainer, der Bruder-Trainer. Plötzlich wandelt sich das so. Es ist einfach ein Ergebnissport.
Ja, es ist auch irgendwie so ein bisschen die Hassliebe zum Fußball, finde ich. Das ist so, wenn der Erfolg da ist, dann bist du im Flow und dann gehst da hin und oft kann man sich's gar nicht so recht erklären, weil man nichts anders macht. Und dann gibt's halt auch die Momente, wo es in die ganz andere Richtung umschlägt und du bemühst dich und du versuchst Dinge zu verändern und an Schrauben zu drehen und es geht nichts. Also es ist von so vielen Faktoren abhängig. Aber ja, es ist natürlich ein Job, der nach den Ergebnissen beurteilt wird und die Kritik an Franco Foda war laut vor diesem Spiel und dass natürlich dann nach so einem Ergebnis diese kritischen Stimmen schnell verstummen und umschlagen und zu den Schulterklopfern werden, das gehört halt irgendwie dazu, aber ja, man kennt beide Seiten und sollte sich dessen dann, glaube ich, auch immer wieder bewusst sein.
Du kennst es ja aus der Familie auch ganz besonders gut. Ich weiß, wie es ist, wenn der Mann gefeuert wird als Trainer, aber wie ist das für ein Mädchen, wenn der Papa gefeuert wird?
Es ist schwierig, weil es natürlich die ganze Familie irgendwo mit beeinflusst. Natürlich, es wird in den Medien darüber berichtet. Es ist natürlich auch die Stimmung nicht gut zu Hause. Oft ist es ja auch so, dass es verbunden war mit einem Ortswechsel.
Ja, der kommt heim und sagt, du, wir wohnen ab morgen in Wien, juhu.
Genau. Also es hängt ja sehr viel mehr dran als jetzt der Job per se, sondern es ist die Familie betroffen. Es geht darum, dass man nicht weiß, wie geht's weiter. Es ist so schnelllebig. Es kann heute dort sein, morgen da. Es ist schon sehr große Flexibilität von allen gefragt, aber was man natürlich dann auch irgendwann einmal lernt, ist, es ist Teil des Geschäfts.
Ja.
Es gehört dazu.
Also ein bisschen Distanz dazu.
Genau, man muss sich irgendwo dann auch einmal ein bisschen davon distanzieren und sagen, okay, das ist so, es gibt niemanden im Fußball, der nur erfolgreich war und selbst in den Top-Top-Top-Ligen, also José Mourinho, niemand würde anzweifeln, dass das ein guter Trainer ist. Jeder, glaube ich, unterschreibt, dass der absolute Top-Klasse ist und dennoch
hat er
eine Liste mit Vereinen, wo er gefeuert wurde, was aber nicht heißt, dass er nicht erfolgreich war.
Absolut, ist halt so, gehört zum Geschäft. Und man hört dann auf, so eine Bindung zu dem Club zu.
Ja, das stimmt
nehmen,
tatsächlich.
Ja,
das
also,
stimmt.
So gut es auch geht, man weiß immer so im Hintergrund, jetzt feiern zwar alle, aber wer weiß, das kann auch kippen.
Aber man merkt, dass du die Erfahrung gemacht hast, weil das ist tatsächlich so. Man versucht dann irgendwann nicht mehr, sich so 100% drauf einzulassen, sondern das mit Vorsicht zu genießen.
Ja, man ist kein Fan mehr dann von einem Verein. Das hat es zur Folge. Aber das ist ja Spieler auch so ab und zu. Also bei meinem Mann war es zumindest. Apropos Familie, Freunde von dir haben ein Video geschickt und die haben die Eltern von David Alaba getroffen.
Oh, ist das schön! So was hat man lange nicht gesehen. So schön! So schön! Oh, ist das schön! Oh, ist das schön!
Mama Alaba. Aus dem Häuschen.
Gute Laune. Zu Recht.
Zu Recht. Natürlich, haben natürlich mitgefeiert. Die Familie feiert immer mit. Das ist gut. Wie ist das bei einem Politiker? Feiert da auch die Familie mit? Beeinflusst das auch der Beruf, das Leben der Familie?
Nein, bei so einem Spiel wie gestern, wenn es um Sport geht, wenn es um Fußball geht, feiern wir alle. Im politischen Alltag feiert man weniger. Das ist ein Job wie jeder andere. Man ist halt das eine oder andere Mal mehr in der Öffentlichkeit als andere. Das muss man akzeptieren, ist Teil des Jobs. Aber dass man jetzt feiert, nein, das kommt seltener vor. Maximal einen positiven Wahlerfolg.
Ja, zum Beispiel, ist ja auch okay. Aber es beeinflusst die Familie natürlich auch, weil man einen stressigen Job hat. Du hast ja irrsinnig viele Aufgaben, unter anderem nur den Sport. Was machst du denn alles?
Ich bin auch zuständig für die Infrastruktur, wenn ich das so zusammenfassen darf. Wir fallen alle baulichen Aktivitäten im Burgenland rein. Es ist der Verkehr dabei, auch die Wohnbauförderung, ein ganz zentrales, wichtiges Instrument. Und auch die Feuerwehr, das Feuerwehrwesen, auch eine spannende Aufgabe. Aber ganz besonders freut es mich, dass ich den Sport politisch vertreten darf.
Ihr habt ja ganz schön viele Initiativen jetzt im Burgenland. Da gibt es den Sportpool, da gibt es Urfit, ein Schulprojekt, Sportsponsoring. Also das ist der Sportpool, oder? Dass die burgenländischen Sportler da auch wirtschaftlich unterstützt werden einfach. Was sind da die Aufgaben?
Also grundsätzlich muss man sagen, als ich vor einem Jahr diesen Sport übernommen habe, war für mich der Sport Fußball. Viel mehr links und rechts hat es nicht gegeben und in diesem einem Jahr war es unglaublich schön zu sehen, wie breit, wie viele Disziplinen und wie schön auch andere Sportarten sein können. Und man versucht natürlich hier dann nicht nur die Fußballbrille aufzuhaben, sondern gesamtheitlich den Sport zu fördern. Das ist einmal das eine. Dann gibt es natürlich die unterschiedlichen Förderaspekte. Ist es der Breitensport, ist es der Spitzensport? Wo will man hin? Es gibt den Schulsport und das alles zu vereinen, ist doch eine ganz, ganz wichtige und große Aufgabe. Der angesprochene Sportpool, das ist ein Gremium, welches von Altlandeshauptmann Hans Nissel schon im Jahr 2000, denke ich, eingeführt wurde. Das ist ein Gremium mit unabhängigen Sportjournalisten, die dementsprechend auch diese Förderungen an Zukunftshoffnungen, sportlichen Talenten vergeben. Das ist deswegen aus meiner Sicht sehr gut, weil es eben unabhängig ist und von Experten. Also man geht immer davon aus, dass die Journalisten, und das bestätigt sie auch heute, wirklich auch wissen, von was sie reden. Und der Politiker soll da rausgehen und soll nicht der sein, der entscheidet, wer hier gefördert wird und wer nicht gefördert wird.
Wenn wir jetzt schon über die burgenländische Fußballbrille reden, das Image ist ja, sagen wir jetzt gelinde mal gesagt, angekratzt. Was kann man denn tun, dass dieses Fußball-Image ja in Burgenland wieder sich verbessert? Gibt es irgendwann wieder einen Verein in der Bundesliga, einen burgenländischen?
Es wäre schön, wenn wir einen hätten, wenn es irgendwo eine Perspektive geben würde. Wir haben jetzt zwei Vereine in der Regionalliga Ost, das sind unsere besten Vereine, das ist Neusiedl und Trasburg. Und hier zu sprechen davon, dass man die Bundesliga anvisiert, ist wahrscheinlich sehr unrealistisch. Natürlich hätte man gerne auch als Bundesland einen Bundesliga-Verein, aber sowas kann man nicht erzwingen. Da kann man strategisch jetzt sich hinsetzen und etwas aufbauen, aber da müssen so viele Parameter funktionieren. Ich glaube, das ist sicherlich ein, wenn dann, ein langfristiges Projekt.
Die Eisenstadt ist eingestiegen, die zweite Klasse, glaube ich, oder?
Die beginnen wieder, auch das ist schön, aber das ist,
ist zwar
ein ganz langer Weg,
aber die sind wieder da.
Ja, na, wir haben mit dem Verlust von Mattersburg natürlich einen Kratzer erlitten. Das
ja,
ist
die Akademie ist jetzt übernommen worden.
Die Akademie haben wir, Land. Also wir waren schon drinnen mit Anteilen, haben jetzt die Anteile des SV Mattersburg übernommen, als Bekenntnis dafür, dass wir hinter dieser Akademie stehen. Natürlich wäre es auch schön, wenn man eine Plattform mit einem Bundesliga-Verein hätte, den haben wir nicht, was aber im Umkehrschluss bei Gott nicht bedeuten soll, dass die Aktivitäten und die Arbeit in der Akademie schlecht sind. Wir haben tolle Trainer in der Akademie, wir haben eine tolle
Infrastruktur. Die burgenländische Akademie hat einen super Ruf.
Also absolut, und das wollen wir auch so beibehalten. Natürlich versucht man jetzt parallel dazu auch Plattformen zu schaffen, Kooperationen etc. Das ist jetzt alles Aufgabe, die bei mir liegen, auch beim Landeshauptmann. Und wir versuchen ja natürlich dementsprechend auch den jungen Akademiespielern hier Perspektiven zu geben.
Sehr gut. Bei uns kann man nicht nur interessante Dinge erfahren, sondern auch gewinnen. Wir haben einen LG 55 Zoll Fernseher und den können Sie gewinnen. Was Sie tun müssen, ist ganz leicht, wie wir festgestellt haben mittlerweile, nämlich zu tippen, wer wird Europameister. Sie können noch warten bis zum Achtelfinale, aber dann wird getippt. Pro Mailadresse ist ein Tipp möglich. Ihren Europameister mailen Sie bitte an europameister@kurier.at und nach dem Finale kommt dann der Fernseher zu Ihnen. Und wenn wir mehrere richtige Tipps haben, entscheidet dann das Los. Also Sie tippen bitte den Spielstand nach 90 Minuten und Ihre EM-Finalpaarung. Wer wird für euch Europameister? Habt ihr schon?
Ich habe vor dem Turnier gesagt, dass es Belgien wird.
Ja.
Und bleibt logischerweise bei dem Tipp. Drehe mich jetzt nicht mehr.
Nicht, weil sie jetzt so gut spielen, aber ich habe tatsächlich vor dem Turnier schon gesagt Italien, weil sie mir 2018 bei der Weltmeisterschaft auch schmerzlich abgegangen sind. Und ja, schaut nicht so schlecht aus momentan.
Ja, allerdings, doch nicht.
Ich muss natürlich am Samstag
ist es vorbei. Samstag ist der Tipp ungültig.
Davon, genau.
Das, ja, wenn diese so ist, Serie muss er auch einmal reißen, oder? Von Italien. Ja,
die müssen dann eventuell über Österreich und über Belgien.
Ja, das kann sein natürlich. Die können da auf diese Seite kommen. Auch vor dem Finale können Sie schon gewinnen, dann nämlich, wenn Sie unsere Quizfrage des Tages beantworten können. Es gibt eine Kurier-Fanbox mit einem Fan-Trikot und ein paar Überraschungen. Und heute wollen wir von Ihnen wissen, welche Nationalmannschaft nimmt zum ersten Mal an einer Fußball-Europameisterschaft-Endrunde teil? Ist das A. Österreich, B. Nordmazedonien, C. Wales oder D. Finnland? Wenn Sie die richtige Antwort kennen, mailen Sie bitte an emstammtisch@kurier.at. mit dem Betreff Quizfrage 12. Der Gewinner wird dann morgen in der Nachspielzeit bekannt gegeben und per Mail verständigt. Sie können jetzt ein bisschen nachdenken und mailen, wenn Sie die richtige Antwort kennen. Wir gehen in die Werbung und kommen gleich wieder. Bis dann.
Ein Hinweis in eigener Sache. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns helft, unser Podcast-Angebot noch weiter zu verbessern. Dafür müsst ihr einfach auf kurier.at/podcastumfrage gehen und ein paar schnelle Fragen beantworten. Vielen Dank für eure Hilfe.
willkommen zurück bei der Nachspielzeit im Euro-Stammtisch des Kurier. Wir feiern weiter den Achtelfinaleinzug von Österreich mit Landesrat Heinrich Dorner und ORF-Moderatorin Alina Zellhofer. Österreich hat also die Ukraine mit 1:0 geschlagen. Ein zweites Spiel gab es in der Gruppe auch noch, war für uns halt nicht so wahnsinnig interessant. Aber Niederlande hat 3:0 gewonnen gegen Nordmazedonien. Gestern war Serge Falk, der Schauspieler, zu Gast und der hat genau dieses Ergebnis getippt. Wir haben gerade darüber gesprochen in der Pause. Ist gar nicht so leicht, wenn man so Tipps abgibt, aber Serge Falk hat es erraten. Ein klares Ergebnis für die Holländer war eine klare Sache. Ne?
Aber das Österreich-Spiel?
Das Österreich-Spiel hat niemand erraten, nein. 1:2 hat Kurt Gager getippt und Serge Falk hat auf ein Unentschieden getippt.
Also 0-0
hat er getippt. 0-0 hat er getippt, ja. Also die Hälfte hat er erraten, sagen wir so. Die Holländer haben jetzt 9 Punkte und ziehen mit einer weißen Weste ins Achtelfinale ein. Und Nordmazedonien ist Vierter geworden, waren zum ersten Mal dabei. Gestern hat noch der Oldie-Star Goran Pandev nach knapp 70 Minuten hat er seine Trainerkarriere begonnen wahrscheinlich und seine Teamkarriere beendet unter großem Applaus. Ja, gestern gab es auch noch die Gruppe B, Russland gegen Dänemark und Finnland gegen Belgien. In der ersten Hälfte ist nicht viel passiert in beiden Spielen. Nur Dänemark geht gegen die Russen durch einen Weitschusstreffer von Damsgaard in Führung. Pausenstand 0:1 für Dänemark und 0:0 bei Finnland gegen Belgien. Und dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Die Dänen sind ja sowieso Sieger der Herzen, oder? Das zweite Tor der Dänen hat dann Yusuf Paulsen geschossen. Es gab noch einen Anschlusstreffer der Russen durch einen Elfmeter. Aber Tor 3 und 4 fällt auch noch für die Dänen. Gleichzeitig treffen die Belgier im Parallelspiel 1:0 durch einen Torwartfehler von dem bisher überragenden Lukas Radetzky. Haut sich den Ball selber mit der Hand ins Tor. Und dann trifft auch noch dein Lieblingsspieler 2:0 für die Belgier. Romelu Lukaku hat sich
aber da im Strafraum über Zufall. Also Ball geht an die Stange, der Torwart dreht sich, geht auf die Hand, rein. Also das ist schon
schade, für den tut es mir leid, weil der war wirklich
ein Zufallsprodukt. Aber wenn du jetzt auch meinen Lieblingsspieler angesprochen hast, wenn man jetzt für mich jetzt persönlich den Spieler suchen müsste, der bei dem Turnier bis jetzt sicher der Beste war, ist für mich eindeutig der Romelu Lukaku, weil er in allen drei Spielen wirklich hervorragend gespielt hat, Top-Leistung gebracht hat und sowohl selber Tore erzielt, halt auch Tore vorbereitet hat. Und da kann man schon noch einiges erwarten von ihm.
Wer ist so für euch der Spieler, der euch am meisten beeindruckt hat?
Bei Italien, finde ich, gab es schon auch einige, die herausgestochen sind. Also Manuel Locatelli mit seinen 2 Treffern, aber Romelu Lukaku, das unterschreibe ich total. Auch Kevin De Bruyne, der irgendwie der totale Gamechanger bei den Belgiern ist, wenn er mit dabei ist. Also da gab es schon einige, die wirklich gute Leistungen gezeigt haben. Gosens bei Deutschland, auch ein unfassbarer Auftritt gegen Portugal.
Absolut.
Kann ich nur bestätigen. Also ich wäre jetzt sehr unseriös, ich habe nicht jede Partie gesehen, aber Lukaku ist natürlich einer, der dazu zählt. Kevin De Bruyne, also ich kann es wie gesagt nur bestätigen. Das
ja. Manchmal ist ja so, dass wenn man vorher so eine Verletzung hat und sich dann ein bisschen erholt hat als Fußballer, dass man dann bei einem Großereignis noch die nötige Energie hat, da zu performen, oder?
Natürlich, also man
wie
hat
zum
die
Beispiel Kevin De Bruyne.
Genau, man hat die Möglichkeit, dass man vielleicht danach sich ein bisschen ausruht, aber ist das so, wenn man anschaut, wie viele Spiele er gemacht hat, ich weiß es jetzt nicht genau, aber der hat gespielt Premier League, da wissen wir schon, wie viele Spieler, die haben
Champions League bis zum Ende.
Und englischer Cup, also und der hat schon einige Spiele in dem bei der Nationalteam, also der kommt sicher auf 60 bis 70 Spiele und da die kurze Pause, natürlich hilft's vielleicht, aber da spielen sicher auch andere Faktoren eine Rolle. Sie sind jetzt, sie gehören wieder mal zu den Geheimfavoriten, wenn nicht zu den Topfavoriten und sie wollen es jetzt endlich auch einmal beweisen und sie haben es sehr eindrucksvoll bewiesen in den Gruppenspielen. Dann schauen wir, was jetzt noch auf uns zukommt.
Serge Falk war gestern da, der ist ja ein Belgier und der hat gesagt, in Belgien ist das Land so geteilt, da gibt es die Believer und die Nicht-Believer. Also die an den Europameister glauben oder eben nicht. Die Belgier sind aber souverän im Achtelfinale, treffen dort am Sonntag in Sevilla auf einen Drittplatzierten und die Dänen spielen gegen Wales am Samstag in Amsterdam. Und die Finnen, die müssen noch warten, ob sie zu den besten 4 Drittplatzierten gehören. Aber die Schweiz ist schon mal besser und Ukraine ist auch schon mal besser als die Finnen.
Finnland?
Finnland.
Finnland
ist hat 3 Punkte und ein Torverhältnis von -2. Die Schweizer 4 Punkte mit -1 und Ukraine 3 Punkte.
Die Schweiz ist durch. Ne?
Genau. Die Schweiz ist durch, richtig, weil die haben schon 2 Drittplatzierte hinter sich gelassen.
Russland ist eingebrochen die letzte Viertelstunde. Wenn sie diese 2 Tore nicht erhalten, dann sind sie, glaube ich, Gruppendritter.
Richtig, ja.
Weil dann nämlich die direkten Duelle der 3 zählen und da hätte es vielleicht noch gereicht, aber...
War das eine mühsame Rechnerei, oder? Ich habe da gedacht, Gott sei Dank war das beim österreichischen Spiel nicht so, da wäre ich durchgedreht, wenn man da dauernd rechnen muss.
Ja, das hat man nicht im Stadion gesehen. Also da war
jeder mit dem Handy.
Das Abseits-Tor von den Belgiern, dann hast du im Stadion gehört, oh, Jubel.
Ja. Ach, nein, Schluss, aberkannt.
Genau, dann wieder aberkannt, dann wieder doch Führungstor, dann da fehlt das Tor.
Und, ja, ja, und am Schluss hat man gesehen, die Dänen in dem Kreis mit einem
haben
Handy.
Gewartet, und das Handy
refreshed. Ja, genau,
die Seite neu geladen.
Kommt, jetzt genau, wann ist das Spiel?
Ich habe auch gedacht, trotzdem wäre das schon durch.
Ja.
Also dieses Spiel, wenn ich das vielleicht mal anmerken darf, war schon Werbung für den Fußball.
Absolut.
Also, das war traumhaft zuzuschauen und die Emotionen und auch den Einsatz der Dänen, die ja in Wahrheit, und ich hoffe, wir sind uns da einig, aus meiner Sicht auch schon gegen Finnland ein Topspiel abgeliefert
auf
haben und dort
Fall.
Nicht belohnt wurden. Mhm. Und gegen Belgien kann man 1-2 verlieren. Auch dort hatten sie Chancen.
Genau.
Wenn man sich die Statistiken anschaut, waren die da auch schon nicht so schlecht. Also bin sehr froh, dass die das noch geschafft haben.
Ja, und nach so einem Vorfall, oder?
Absolut, absolut.
Es war echt ein Gänsehautmoment dann gestern, als das fix war, auch dass sie in Kopenhagen gespielt haben mit den Fans im Rücken und irgendwo dieses Gemeinschaftsgefühl, das dann hochgekommen ist, das ist irgendwie so schön zu beobachten und ich glaube, es gibt niemanden, der Dänemark das nicht gegönnt hat, dass sie jetzt ins Achtelfinale eingezogen sind.
Ich finde auch die Aktion, wenn du einen fragwürdigen Elfmeter bekommst, der zum Anschlusstreffer führt, die haben sich 20 Sekunden geärgert, haben abgehakt, Spiel geht weiter und machen dann...
Ja, stimmt, das kann man sich von ihnen abschauen, auf jeden Fall.
Das war schon sehr, sehr schön zu beobachten.
Raus aus dem Hirn. Die mussten ja schon einiges wegstecken an Vorfällen. Ja.
Die haben dann auch noch so schöne Treffer gestern. Also das
absolut,
war ja jetzt auch nicht irgendwie ein Gewurschtel, wo du irgendwie mit Mühe und Not 3 Punkte einfährst,
absolut,
sondern das war tatsächlich unfassbar, was da geliefert wurde. Super.
Aber nochmal auf Zufall, es waren 2 Weitschüsse. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, deswegen immer von Wahrscheinlichkeiten, die Wahrscheinlichkeit natürlich gering, aber das, zum Beispiel das 3. Tor, das schießt, da stehen genau 3 Spieler in der Schusslinie, die bewegen sich leicht, der Tormann sieht den Ball im letzten Moment.
Also das Glück
da geht er fast mitten aufs Tor. Also normalerweise, wenn er den Ball sieht, schaut die Sache anders aus. Aber wie gesagt, da spielen dann doch Zufälle, dass der genau in der Schusslinie steht und den Ball dann nicht sieht.
Die Akalyse sagt immer, Fußball ist ein Zufallsspiel.
Ja, man muss als Trainer diese ganzen Dinge mit berücksichtigen. Natürlich versucht man, den Zufall so weit wie möglich zu vermindern.
Zu beeinflussen.
Genau, aber es bleibt immer wieder ein gewisser Zufallsfaktor mit dabei. Wir haben gestern wieder Weitschüsse, wir haben Stange, der Ball geht an die Stange, prallt dem Tormann auf die Hand, geht ins Tor, das sind schon Dinge. Oder eben ein fragwürdiger Elfmeter ist ja auch ein Zufallsprodukt, das Tor. Das sind halt Dinge, die halt schon ein Spielgeschehen beeinflussen können und auch natürlich in weiterer Folge die Tabellensituation und vielleicht auch den Turnierverlauf und den Turniersieger.
Ich glaube, du warst nicht im Studio, oder? Wie Dänemark, wie dieser Vorfall passiert ist gegen die Finnen und Christian Eriksen?
Ich hatte leider diese Sendung.
Du hast diese Sendung?
Ich hatte diese Sendung. Es war meine erste Sendung an diesem 2. Tag der Europameisterschaft. Es war quasi mein erstes Auftreten im Studio und der absolute Worst Case ist eingetreten nach diesen 42 Spielminuten, dieser absolute Albtraum, wo wir alle nicht gewusst haben, wie uns in diesem Moment eigentlich gerade geschieht. Also es war wirklich ein sehr unschöner Moment. Und das passiert normal in 100 Jahren nicht. Und ich glaube, wir waren alle sehr beschäftigt damit, irgendwie mit dieser Situation umzugehen, weil man ist natürlich emotional betroffen. Keiner weiß, wie reagiert man, wie geht es jetzt weiter, was ist da tatsächlich passiert. Also es war wirklich nicht schön, aber Gott sei Dank, und das ist das Allerwichtigste, geht's ihm gut und ist er wieder gesund. Und ich hoffe tatsächlich, dass er auch wieder auf den Fußballplatz zurückkehren kann und auch wieder seine Karriere fortsetzen kann.
Da gibt es ja noch ein paar Vorzeichen, die man noch klären muss. Aber du hast auch eine Kollegin, die jetzt kommentiert. Jetzt kommentiert da zum allerersten Mal eine Frau beim ORF ein Fußballspiel. Und dann passiert sowas. Die Anna Lalic ist ja da, die war ja noch schlimmer dran als du, weil die ist ja beim Spiel gesessen.
Die hat kommentiert mit Helge Peier, genau so ist es. Also das kann man nicht erfinden, dass dir das passiert, wenn du das erste
Gehst
Mal...
Gehst du sowieso alle Szenarien durch oder und dann passiert die, in der du niemals...
Nein, darauf kannst du unmöglich vorbereitet sein. Es ist natürlich, du versuchst alle Eventualitäten irgendwie mitzubedenken, was kann im Rahmen eines Spiels passieren, bist bestmöglich vorbereitet auf alles, was eintreten kann, kennst beide Mannschaften, aber es gibt ja kein Regelbuch oder kein Handbuch, was tust du, wenn ein Spieler einen Herzanfall erleidet. Ja. Also das ist, da hat sie mir auch wirklich leid getan, aber sie hat diese Situation großartig gelöst. Absolut, und hat das super gemeistert. Und ja, ich glaube, sie ist jetzt gewappnet. Der kann nichts mehr passieren.
Wie geht es euch grundsätzlich als Frauen in dieser Männerdomäne der Fußballmoderatoren und Sportjournalisten?
Gut, also ich denke, wir haben uns ganz gut eingefunden in unserer Rolle und versuchen unseren Job zu machen, unabhängig davon, wie das Verhältnis jetzt ist, wie viele Frauen und wie viele Männer am Bildschirm oder beim Kommentatorenmikro. Ich glaube, es ist eine gute Symbiose, es ist ein Schritt in die richtige Richtung auch und für meine Begriffe entwickelt sich das Ganze recht positiv.
In Italien gibt es das ja schon lang, da haben schon in den 90er Jahren standen da an der Linie hübsche Frauen, die da die Field-Interviews gemacht haben. Bei uns hat es ein bisschen länger gedauert, du bist eine der Pionierinnen. Ich habe manchmal das Gefühl, als Frau hat man es fast leichter, einen Mann was zu fragen, der öffnet sich dann irgendwie mehr, als wenn das ein anderer Mann macht. Hast du das auch so empfunden?
Ich habe manchmal auch den Eindruck gehabt, dass vielleicht die Interviewatmosphäre eine andere ist, in der Form, wie das Interview geführt wird, dass man sich vielleicht auch, gerade bei den Spielern und bei den Trainern, da pumpt ja auch das Adrenalin nach 90 Minuten, das sind große Emotionen, dass die sich vielleicht ein bisschen mehr im Griff haben, wenn sie bei einer Frau zum Interview sind, als wenn da jetzt irgendwie ein männlicher Reporter möglicherweise nicht ganz den richtigen Ton trifft bei einer Frage oder ein bisschen provoziert. Also ich habe auch den Eindruck, dass da vielleicht irgendwo so die Rahmenbedingungen ein bisschen gesetzter sind. Ja.
Heinrich, wie ist das für dich? In der Politik muss man auch Interviews geben. Fühlst du dich wohler, wenn du von einer Frau befragt wirst? Eine gut aussehende.
Ehrlich gesagt, noch nie darüber nachgedacht, aber finde, macht da jetzt keinen Unterschied, um ganz ehrlich zu sein. Ist beim Sport vielleicht was anderes. Vielleicht weckt das was in mir, was ich jetzt nicht schildern kann, aber wie gesagt, ich glaube, das ist beim Sport mit der Emotion, die dahinter steht, dass ein so Adrenalin vollgepumpt bin ich selten bei Interviews. Da geht es auch um vielleicht nicht so emotionale Themen wie Verkehr kann auch emotional sein, gut, das mag schon sein, aber macht er jetzt keinen
Unterschied. Man muss sich auch irgendwie rechtfertigen oder verschiedene Fehler erklären oder sonst was, das ist im Fußball auch nicht anders. Du bist ja ein Fußballfan, wir haben hier ein Bild, Heinrich in Rot, Weiß-Rot.
Also du wirst selten zu hören kriegen, was ist das für eine depperte Frage?
Genau, das braucht man sich als Frau dann auch nicht sagen, genau, ja, absolut. Wir haben auch gestern in Rot gespielt, oder? Das müssen wir besprechen noch. Wie ist das für euch, Rot als Farbe für unsere Spieler? Österreich, wir haben unsere Farben Rot, Weiß, Rot und gestern in Rot und schon hat es geklappt, oder?
Wenn man das in Verbindung setzen will, also ich bin damit aufgewachsen und für mich war das immer Rot, Weiß, Rot. Also, genau. Ja.
Also ich muss auch sagen, die schwarzen, schwarz-türkisen Dressen sind schon gewöhnungsbedürftig. Mhm. Weil man ist gewöhnt, da Rot, Weiß, Rot oder Weiß, Rot, Weiß zu spielen und
jetzt sind wir schon gewohnt. Früher war dieses Schwarz-Weiß. Ja. Also mein Mann hat immer noch in diesem Weiß-Schwarz und ich habe mir immer gedacht, warum spielen wir nicht in Rot? Das sind so schöne Farben. Gegen Italien, wie werden wir da spielen? Was glaubt ihr?
Gut, die Italiener spielen wahrscheinlich in Blau.
Blau, also dann wahrscheinlich.
Schwarz-Türkis kommt da wahrscheinlich
her. Kommt da wahrscheinlich gar nicht. Wir müssen in Rot. Ich mag ja Blau-Rot, ist immer wie ein Wutzler, oder? Das schaut
richtig.
Das sind immer super Farben. Schauen wir noch auf das heutige, auf den heutigen Abend. Denn heute geht's weiter mit Gruppe D um 21 Uhr. Tschechien gegen England und Kroatien gegen Schottland. Das ist jetzt nur eine Momentaufnahme, aber vor der Euro hätte ja niemand gedacht, dass vor dem letzten Gruppenspiel Tschechien in dieser Gruppe führt, oder? Mit so Kalibern wie Kroatien und England. Aber die haben 4 Punkte. England zwar genauso, aber die Tschechen haben Schottland mit 2-0 besiegt. Wir erinnern uns an dieses Tor von Patrick Schick. Wo es der schottische Goalie da, sagen wir mal, mit der Abstandsregel ein bisschen zu genau genommen hat. Die Tschechen haben bis jetzt 3 Tore, alle 3 von Patrick Schick, der ist in der deutschen Bundesliga bei Bayer 04 Leverkusen. Aber was glaubt ihr, laufen da schon die Telefone heiß? Gibt es da schon ein paar Angebote trotzdem? Hat noch Vertrag bis 2025?
Naja, ich meine, er ist hier bei einem guten Verein in der deutschen Bundesliga. Bayer Leverkusen gehört ja doch zu den Top-Vereinen in der deutschen Bundesliga.
Wollen sie zumindest immer.
Wollen zumindest. Und ich glaube nicht, dass er irgendwie vorhat, irgendwie, vor allem wenn man so einen langfristigen Vertrag hat, da gehe ich davon aus, dass er es vor kurzem verlängert hat. Mhm. Und das heißt, er wird schon dort glücklich sein.
Was glaubt ihr so? Hat er noch Ziele?
Na, Ziele wird er noch haben, und dass eine Großveranstaltung wie eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft immer eine Bühne ist, um sich zu präsentieren und gegebenenfalls aufzufallen und sich für Transfers zu bewerben, ja. Ob das jetzt in den Einzelfällen dann noch wirklich so kommt.
Aber gehört auch zu den Spielern des Turniers, oder?
Er hat in seiner Gruppe definitiv schon mal den Stempel aufgedrückt, ja. Und bin auch gespannt, also ich traue ihm heute durchaus auch gegen England einen Treffer zu.
Ist ja bis jetzt der Paradetorschütze. Und wenn wir schon geredet haben, die Spieler des Turniers, du hast es schon Gosens auf jeden Fall, ein Shootingstar, Locatelli, haben wir schon gesagt, und natürlich auch Christian Eriksen, oder? Der ist auch so ein Hero.
Der ist sowieso in den Herzen der Fußballfans tief verankert nach allem, was da passiert ist.
Die Engländer hingegen haben Kroaten zwar mit 1-0 besiegt, aber im Inselduell gegen die Schotten gab es nur ein X. Heute also England.
Gut, die zwei sind ja schon durch.
Ja.
Weil wir wissen ja, dass es zwei Gruppendritte gibt, die nur 3 Punkte haben. Das heißt, mit 4 Punkten sind sie aber im Achtelfinale. Die Frage ist halt, gegen welchen Gegner
gegen
sie spielen
werden.
Und auch, beim Spiel Kroatien gegen Schottland. Der Gewinner ist auf jeden Fall im Achtelfinale. 4 Punkte reichen, wenn wir die anderen Gruppen schon kennen.
Also du meinst, man will gar nicht gewinnen, weil Sieger der Gruppe D trifft im Achtelfinale auf den Zweitplatzierten der Todesgruppe F.
Genau.
Vielleicht will man gar nicht Erster werden.
Ja, das ist
sagen,
die Frage.
Na, die Tschechen, die sollen
aber. Genau, wir sind ja genau jetzt in der Situation, was wir schon in den vorherigen Sendungen besprochen haben. Jetzt bist du durch, jetzt rechnest. Auf welcher Seite des Turniers willst du? Auf welcher Seite wird es einfacher vielleicht? Und auf welcher Seite sind die Gegner vielleicht nicht so stark, dass für ein Weiterkommen? Und
ja. Zweitplatzierte kommt als Zweitplatzierter auf den Gruppen, zweiten der Gruppe E. So, da kann man noch recht wenig sagen. Ne? Gruppe E, das kann noch viel sein. Das sind die Polen, Slowakei, Spanien, Schweden-Gruppe.
Gut, wenn man diese Seite der Tabelle anschaut, also da ist zum Beispiel Italien dabei, Belgien dabei, F1, das ist die Todesgruppe, der erste der Todesgruppe, wenn man D2, also die Seite ist schon...
Ja. Kann auch alles passieren.
Also Österreich hat es...
Ja, wir sind schon souverän, bitte.
Also bis ins Finale gewarten, sehr viele gute
Gegner. Warten ein paar gute Gegner.
Wir sind jetzt richtig aufgewärmt.
Ja, genau, wir haben uns jetzt eingeschossen. Kroatien, Schottland, geht's um alles oder nichts? Wir sind ein bisschen enttäuscht von den Kroaten, oder?
Enttäuscht, überrascht auf jeden Fall. Also ich hätte sie mir stärker vorgestellt. Von den Schotten auch überrascht. Also ich habe das Spiel England-Schottland gesehen.
Das war
eigentlich überraschend aus meiner Perspektive, dass die Schotten sehr gut aufgetreten sind. Deswegen fällt es mir unglaublich schwer, heute diese Tipps hier dann zu notieren.
Und das Spiel ist ja, also eine der Mannschaften muss gewinnen. Also die müssen gewinnen, weil ein Unentschieden sind sie beide draußen.
Ja.
Das heißt, spätestens die letzte halbe Stunde erwarten wir
offenes Visier,
genau.
Hurra,
wenn es bis dahin nicht schon entschieden ist. Genau.
Mal schauen, was erwartest du dir von diesem Spiel?
Ja, auch dass tatsächlich alles oder nichts gespielt wird. Also wir haben diese Partie, ich habe sie heute im Studio, Kroatien gegen Schottland ab 20.15 Uhr bei uns in ORF 1. Insofern sind das gute Voraussetzungen, weil da was passieren muss. Und dann weißt du, die beiden Mannschaften können nicht auf Abwarten spielen und da kann man sich nicht irgendwie gemütlich auf ein Remis einigen, sondern da müssen beide alles in die Waagschale werfen. Und das sind, finde ich, gute Voraussetzungen dafür, dass wir ein spannendes Spiel und hoffentlich auch viele Tore sehen.
Aber die Kroaten, wir haben schon ein paar Mal hier drüber gesprochen beim Stammtisch. Wir sind ein bisschen enttäuscht, die waren Finalist bei der WM. Stimmt da irgendwas im Team nicht? Für uns wirkt es zumindest so.
Ich finde es ganz spannend, die Erwartungshaltung, die bei Kroatien geweckt wurde durch diesen Vizemeistertitel in Frankreich. Das ist, glaube ich, ein Erfolg, der absolut einmalig war und den haben sie sich über Jahre erarbeitet mit einer Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt perfekt zusammengepasst hat. Da waren diese Legionäre alle bei ihren Clubs in den diversen Ligen auch super erfolgreich und top in Form. Und das hat sich im Nationalteam dann auch umgemünzt. Aber wenn man sich anschaut, wie groß Kroatien ist, ich meine, die haben die Hälfte der Bevölkerung von Österreich, da kann man nicht erwarten, dass die in diesem Tempo nachlegen und da in jeder Generation diese Top-Spieler auf dem Punkt da sind. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen Geduld haben. Einige der Leistungsträger haben aufgehört, andere sind vielleicht auch schon alters- und leistungstechnisch am Zenit. Schwierig. Ich glaube nicht, dass die per se so viel falsch machen. Ich glaube einfach, dass da
die goldene Generation ein bisschen vorbei ist.
Genau.
Und das obwohl kann man ja nicht immer Kroatien ja zu den Fußballfabriken Europas gehört. Absolut. Also das ist ein Ausbildungsland. Für die geht es so schnell wie möglich, die Nachwuchsspieler in die erste Mannschaft zu bringen und von dort so schnell wie möglich auch gewinnbringend in große europäische Ligen zu verkaufen. Und damit fahren sie auch gut. Also auch wenn sie jetzt weniger Einwohner haben als Österreich, aber machen das strukturiert, organisiert mit einer gewissen Philosophie. Und bei denen gibt es nicht, dass ein Spieler, weiß ich nicht, wie lange bei einem Verein bleibt, sondern sobald er 19, 20, 21 ist, die hauen auch die ganz Jungen ins kalte Wasser, weil für die heißt es Spieler ausbilden und Spieler verkaufen.
Müssen wir das so ein bisschen umdenken? Müssen wir die Wertigkeit im Sport steigern? Im Land, ganz allgemein gesehen?
Naja, der Fußball ist sehr speziell, weil sich unglaublich dynamisch entwickelt hat. Nicht nur vom Sport per se, sondern auch die angesprochenen Punkte, wie man Spieler bewirbt. Jeder läuft schon mit einem Manager herum. Ja, ob das alles richtig ist, weiß ich nicht, wage ich jetzt hier nicht zu behaupten.
Aber ich habe vielleicht gemeint von der Politik, dass wir da dem Sport generell mehr Wert geben.
Ja, das auf jeden Fall.
Also die Jugend fördern. Wir haben ja 20 viel verloren. Ne? Wir haben jetzt ein Jahr lang gar nichts.
Na, danke für die Frage, natürlich. Also das ist ja selbstverständlich. Und wir haben von allen Bundesländern uns immer wieder auch in dieser schwierigen Zeit der Pandemie dafür ausgesprochen, den Sport teilweise auch speziell für den Nachwuchs zu öffnen. Das war halt immer schwierig. Die eine Seite fordert, wie wir als Sportlandesräte und der Herr Sportminister muss natürlich auch auf die Pandemie achten. Aber es hat etwas ausgelöst im negativen Sinne. Ganz klar, wenn man jetzt mit Vereinsvertretern, Funktionären spricht, dann kämpfen die damit, dass die Jugend vielleicht nicht mehr zurückkommt. Dann kämpfen die damit.
Die muss man wieder ins Boot holen.
Unglaublich schwierig. Für den Sport begeistern. Also, da stellt man sich viel, viel leichter vor, als es dann am Ende des Tages ist. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung als Obmann eines kleineren Vereins. Da kämpfst du um jeden Jugendlichen, dass der bei dir spielt. Und das ist eine wirklich unglaublich schwierige Situation. Und deshalb gilt es hier natürlich, den Sport zu promoten, zu bewerben, hier wirklich auch zu investieren. Aus allen Facetten heraus und alle Parameter, die man hier berücksichtigen muss, was die Infrastruktur betrifft. Aber ganz, ganz stark geht es hier um Bewusstseinsbildung, dass es wirklich aus allen Überlegungen heraus wichtig ist, ob das jetzt die reine Bewegung für den Jugendlichen ist, bis hin zu der Vereinsunterstützung, wenn die Sportlerinnen und Sportler wieder aktiv werden, bis hin dann, dass man aus diesem Pool dementsprechend auch wieder die Spitzensportler rausbekommt. Das ist ja ein roter Faden sozusagen.
Genau, das ist natürlich ein Aufwand auch, dass man draufkommt, wer ist förderungswürdig, bei wem macht das Sinn, weil manchmal hat man eben das Gefühl immer noch, man muss zuerst den Erfolg haben und dann bekommt man eine Förderung. Das muss man halt vielleicht an dieser Philosophie muss man halt ein bisschen arbeiten vielleicht.
Ja, das ist immer so ein Thema, wer kommt in die Akademie beispielsweise, um das Thema aufzugreifen und wer nicht. Da gibt's Experten.
Also ja, da gibt's Experten.
Ich war selbst dabei, wie der neue Jahrgang bei der Akademie bei uns im Burgenland aufgenommen wurde und wüsste jetzt nicht, wie man es besser machen kann. Also die haben da wirklich unglaublich gute Methodiken und Auswertungen. Habe das selbst gesehen, wie die das analysieren. Also ich wüsste nicht, wie es besser geht. Natürlich ist dann der ein oder andere Vater nicht amused darüber, dass sein Sohn nicht dabei
da
ist.
Da macht man dann, glaube ich, mal eine eigene Sendung.
Da kann man lange darüber sprechen.
Das stimmt. Aline, was hast du denn noch für Ziele? Deine Kollegin Christina Inhub war letztes Jahr bei Dance ist das. Wäre das auch mal für dich sowas in der großen Robe beim Opernball oder so zu moderieren?
Also ich glaube, ich bin mit meinen sportlichen Projekten gut eingedeckt. Bei uns geht's ja Schlag auf Schlag. Nach der Euro ist vor Olympia. Also wir fliegen ja dann schon am 19. Juli nach Tokio. Und das sind so die nächsten upcoming Events. Und das ist auch gut so, dass es jetzt so dahin geht, weil 2020 eben ja die Sportwelt lange Zeit stillgestanden ist und gar nichts gegangen ist. Und insofern sind das die nächsten Projekte, die kommen. Und auf die freue ich mich schon sehr. Und
ja, bist du auch ausgelastet.
Mit denen bin ich ganz gut ausgelastet, ja.
Wir bitten unsere Gäste immer zu tippen. Das machen wir auch bei euch so. Heute sind zwei Spiele, Tschechien gegen England und Kroatien gegen Schottland. Ihr dürft euch jetzt mal überlegen, wen lasst ihr da Tore schießen. Ja, in der Zwischenzeit fragen wir mal bei Alexander Sprecher, unserem Reporter vor Ort, nach. Wie war denn die Stimmung gestern in Bukarest nach dem Spiel? Wie lange hat es denn gedauert, das Feiern, Alex? Vielen Dank, Alex Sprecher, und gute Heimreise aus Bukarest. Gestern hat die Fanbox Philipp Rudelsdorfer aus St. Kolman gewonnen. Er hat gewusst, es waren 6 Spieler, die 4-mal bei einer Endrunde dabei waren. Lothar Matthäus, Peter Schmeichel, Alessandro Del Piero, Edwin van der Sar, Lilian Thuram und Olof Mjellberg. Und heute wollen wir von Ihnen wissen, welche Nationalmannschaft nimmt zum ersten Mal an einer Fußball-Endrunde teil. Aufpassen, es ist ein bisschen gefinkelt. Ist das A, Österreich, B, Nordmazedonien, C, Wales oder D, Finnland? Und wenn Sie die richtige Antwort kennen, mailen Sie bitte an emstammtisch@kurier.at und im Betreff Quizfrage 12. Ja, wir sind auch endlich unsere Tipppreise losgeworden. Marcel Daniel aus Wien hat richtig getippt. Er hat getippt, dass Österreich gewinnt. Er bekommt ein Elektrogerät von Akatronic. Darf sich aussuchen, Zahnbürste, elektrische oder Rasierapparat. Und außerdem unseren Jackpot, die Coca-Cola Kühltasche mit unter anderem einer handsignierten Cola-Dose von David Alaba. Und heute bitten wir Sie auch wieder zu tippen, denn wir haben wieder 2 Geräte zur Auswahl. Kroatien gegen Schottland, und Sie brauchen sich nur überlegen, wer gewinnt oder spielt unentschieden. Also Kroatien, Schottland 1-2-X. Und da mailen Sie bitte an emstammtisch@kurier.at und im Betreff Tipp. So, wie habt ihr getippt? 1-1 Tschechien, England, genau. Alina, 2-0 für die Kroaten. Du glaubst noch an die Kroaten.
Ich glaube noch an die Kroaten.
Heinrich, Tschechien, England, 2-2. Also ihr seid euch da einig, das wird ein X.
Ich tippe auf
Keiner
geht.
Der Gruppensieger sein. Kroatien gegen Schottland für die Schotten. Okay, du glaubst an die Schotten. Kroaten.
Ja, die haben mir beeindruckt.
Die spielen das Spiel auch. Also die spielen ja zu Hause.
Ja. Glasgow, genau.
Mit den Fans im Rücken.
Ja, ja.
Wir bitten euch jetzt noch, unser Trikot zu unterschreiben. Vielleicht machst du das. kurier.at/euro. Da gibt es natürlich auch heute alle Informationen zum heutigen Abend. Das war unsere heutige Nachspielzeit der Euro-Stammtisch des Kurier. Ich bedanke mich bei Landesrat für Sport im Burgenland Heinrich Dorner und ORF-Moderatorin Alina Zellhofer. Viel Spaß noch beim Moderieren.
Vielen Dank.
Viel Spaß heute Abend. Morgen kommt an den Stammtisch Petra Gregoritz, die erste Frau im Rapid-Vorstand, und der langjährige ÖFB-Generaldirektor Alfred Cici Ludwig. Herzlichen Dank, Mohamed Agagündüz, für die Akolyse, war wie immer hervorragend. Wir gehen jetzt weiter feiern. Österreich ist im Achtelfinale. Danke fürs Zuschauen.